Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Funkmagazin. Durch die Themen der neuesten Monatsausgabe führt Sie diesmal Melita Hengel aus dem Studio 5 Kirchen. Und hier auch gleich unser Themenangebot für den heißen Sommermonat Juli. Abitur an der Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar. Rosa Ausländerausstellung in Hermannstadt. Renovierung der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt. Modifizierung des Nationalitätengesetzes in Ungarn. Neueröffnung des Kindergartens Kinderwelt. Diese Themen gibt es in der Juli-Ausgabe vom Funkmagazin. Ich wünsche Ihnen im Namen aller Funkforum-Redakteure beste Unterhaltung. Den bisher wohl besten Abschlussjahrgang der deutschen Spezialabteilung hat die Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar am 1. Juli Samstag verabschiedet. 28 Schülerinnen und Schüler haben nun ein deutsches Abiturdiplom in der Tasche und können damit an Hochschulen auf der ganzen Welt studieren. Über die Ergebnisse der Schüler in diesem Jahr berichtet Raluca Nelepcu von Radio Temeswar.
Viva professores, viva Zentrum Koliber, viva Zentra Koliber.
Das Abschlusslied Gaudiamus Igitur mit Mundschutzmaske singen, das wäre schon außergewöhnlich gewesen. Zum Glück mussten die Schülerinnen und Schüler der deutschen Spezialabteilung nicht ihre Mundschutzmasken tragen, denn die Abschlussfeier fand am Samstag im Hof des ehemaligen Jon-Minko-Lyzeums statt, da wo normalerweise die Klassen 5 bis 8 der Nikolaus-Lenau-Schule untergebracht sind. Es war eine emotionsreiche Feier nach einigen schwierigen Monaten mit Heimbeschulung und der Vermeidung der sozialen Kontakte, die Vergabe der Abiturdiplome in ihrem Mittelpunkt hatte. Mit dabei war auch Vizekonsul Frank Ufkan. Der diesjährige Abschlussjahrgang der deutschen Spezialabteilung, kurz DSA, war wieder mal ein ausgezeichneter. Mit einem Klassendurchschnitt von 1,52, 21 mal die 1 vor dem Komma und 6 reinen Einsern wurde ein neuer Rekord an der Lenau-Schule aufgestellt. Insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler der 12. Mathematik-Informatik-Klasse erhielten am Samstag ihre Diplome zur deutschen Hochschulreife. Die Höchstleistung 1,0 erbrachten die Schüler Julia Sukutardian, Flavia Lakrama, Eduard Chuhandu, Friedrich Kraus, Maja Jenaschku und Anna Hankesch. Drei davon haben auch ein DAAD-Stipendium in der Tasche. Alle 6 Bestschüler werden im Ausland studieren. Die Absolventin Julia Sukutardian, die germanistische Linguistik in Berlin studieren wird, über die 4 verstrichenen Jahre an der deutschen Spezialabteilung.
Ich habe es schon mal vor 2 Tagen gesagt, ich habe es heute noch mal gesagt. Für mich bedeutete hat die deutsche Spezialabteilung eine Familie und ein Zuhause bedeutet, in dem ich wachsen konnte, in dem ich mich entwickeln konnte. Ich habe sehr viele, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Spezialabteilung hat mir Erfahrungen angeboten und Optionen angeboten, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und ich meine damit Ausflüge, Schüleraustauschprogramme, internationale Projekte, die mir wirklich sehr weitergeholfen haben. Und nicht zuletzt hat mir die deutsche Spezialabteilung ein Abitur angeboten. Ich habe das Angebot angenommen, sozusagen. Ich bin traurig, die Schule zu verlassen.
Im Rahmen der Veranstaltung im Hof des Minko-Lyzeums spielten die Elftklässler Luca Dragu und Catalina Ciortea einige Lieder für die Zwölftklässler. Sängerin Jacqueline Kohl, die letztes Jahr die Lenau-Schule verlassen hatte, war ebenfalls mit ihrer Gitarre dabei. Zum Schluss boten einige Mitglieder der Nil-Theatergruppe unter der Leitung von Isolde Kobetz eine kurze Szene aus Tschechows Heiratsantrag zum Genuss der anwesenden Eltern, Lehrer und Schüler. 3 der DSA-Absolventen werden Schauspiel studieren, verriet die Schauspielerin am Deutschen Staatstheater Temeswar Isolde Kobetz. Die Feier, bei der trotz Corona-Krise auch mal die eine oder andere Umarmung fiel, dauerte fast 2,5 Stunden. Was sie ihren Absolventen auf ihren weiteren Lebensweg wünsche, Lenau-Schulleiterin Helene Wolf.
Viel Kraft, die Schwierigkeiten zu überwinden. zu wissen, dass diese auch nicht ewig dauern, und Resilienz, aber am allermeisten Liebe und gute Freunde auf ihrem Weg.
Es waren keine leichten Momente für Sigrid Kadur, die Leiterin der deutschen Spezialabteilung, die bei dieser Gelegenheit Abschied nehmen musste. Nach 5 Jahren in Rumänien kehrte Sigrid Kadur, die Geschichte und Deutsch an der DSA unterrichtet hat, nach Deutschland zurück. Eine große Errungenschaft ist ihr zu verdanken. Seit vorigem Jahr ist die DSA an der Lenau-Schule wieder zweizügig. Und ab diesem Herbst wird es 2 9. und 2 10. Klassen der deutschen Spezialabteilung geben. Was sie in diesen Jahren in Rumänien gelernt hat, Sigrid Kadur.
Ja, also einmal war die Zeit für mich ganz wunderbar. Also ich bin sehr gut aufgenommen worden und man kann auch sagen, da sind durchaus freundschaftliche Verhältnisse und Beziehungen entstanden. Und was habe ich gelernt? Also gelernt habe ich, dass zum Beispiel die Schüler unheimlich leistungswillig sind. Das ist in Deutschland, gibt es das selbstverständlich auch, aber nicht so als Klasse. Also die wissen genau im Grunde, was sie wollen, wo sie hinwollen, dass sie Bildung brauchen, um weiterzukommen im Leben. Und das machte die Schüler, also das macht es sehr, macht sehr viel Freude, die Schüler zu unterrichten. Von den rumänischen Kollegen ist es so, dass man lacht halt viel zusammen und wir haben gemeinsam, die Kollegen kommen ins, Kolleginnen sind es ja zumeist, die kommen auch in die Spezialabteilung und setzen sich dahin. Das hat auch damit zu tun, dass die Spezialabteilung meist ruhiger ist als das große Lehrerzimmer, na, zwangsläufig. Also ja, und dann trifft man sich und das ist immer, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal irgendwie was Unangenehmes tatsächlich erfahren habe. Wenn ich was mitnehme aus ihrem schönen Land, dann ist es tatsächlich die Freundlichkeit. Die Freundlichkeit und die Offenheit, mit denen mir begegnet wurde. Und das war schon, das war zum Teil auch sehr, sehr rührend.
Es war nicht der Corona-Jahrgang, den die Leiterin der deutschen Spezialabteilung Sigrid Kadur verabschieden musste, sondern der Jubiläumsjahrgang, wie sie ihn nennen wollte. Immerhin werden in diesem Jahr auch 20 Jahre seit dem Inkrafttreten des deutsch-rumänischen Abkommens gefeiert, das auch die Gründung von deutschen Spezialabteilungen an Schulen in Rumänien vorsieht.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die Rose Ausländerausstellung wurde am 17. Juli 2020 im Chorraum der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt eröffnet. Dennoch Rosen, die Lyrikerin Rose Ausländer, lautet der Titel der Ausstellung der Friedensbibliothek des Antikriegsmuseums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Aus dem Leben der Lyrikerin Rose Ausländer erzählte bei der Vernissage Jochen Schmidt, eine Aufzeichnung von Gabi Mesei von Radio Neumarkt.
Uns verbindet eine lange Freundschaft, das heißt, der Stadtpfarrer Kilian Dörr und seine Frau sind mit uns seit über 20 Jahren befreundet und wir kennen uns sogar schon fast aus DDR-Zeiten, nicht ganz, aber fast. Seit dieser Zeit, seit Ende der 1990er Jahre, haben wir regelmäßig in der Stadtpfarrkirche in Hermannstadt Ausstellungen zu ganz unterschiedlichen Themen. Jedes Jahr aufs Neue wird die Ausstellung mit dem Bus aus Berlin versandt nach Hermannstadt und von den Menschen vor Ort aufgestellt, um dann die Ausstellung sehen zu können. Manchmal ist es so, dass wir selbst auch in Hermannstadt zu genau dieser Zeit sind, sodass es dann eine Vernissage gibt, die es dieses Jahr zum Glück gegeben hat. Die Ausstellung ist zusammengestellt worden von einer Institution, die es schon zu DDR-Zeiten gab, die ein ehrenamtliches Engagement einmal zustande gebracht hat. Diese Institution heißt Friedensbibliothek Antikriegsmuseum. Wir haben ganz viele verschiedene Wanderausstellungen, Fotoausstellungen zusammengestellt. Und das Besondere an dieser Art der Arbeit ist, dass wir nur von Spenden leben. Es gibt keinen Sponsor, der diese Arbeit trägt, sondern das sind die Spenden, die in den Ausstellungen zusammenkommen. Und die Arbeit trägt sich nur mit freiwilligem Tun. Es gibt also keine hochbezahlten Spezialisten, die Ausstellungen zusammenstellen und sie dann irgendwie aufbauen. Das ist also etwas, was wir selber wollen und machen möchten. Und deswegen gibt es diese Ausstellungen. In diesem Jahr ist es ein bisschen eine besondere Ausstellung, die auch etwas mit Rumänien, mit der Landschaft, mit der Geschichte dieser Region zu tun hat. Sie ist einer Frau gewidmet, die Rose Ausländer heißt und im deutschsprachigen Raum eine der berühmtesten Dichterinnen ist, die es im 20. Jahrhundert gegeben hat, die ein Leben lang fast ausschließlich in deutscher Sprache geschrieben, gedacht und gedichtet hat, obwohl sie natürlich auch gut Rumänisch gesprochen hat, das ist klar. Sie ist 1901 in Czernowitz in der damaligen österreich-ungarischen Donaumonarchie geboren worden. Als sie 18 Jahre alt war, hat sie sich in einer Stadt namens Czernowitz wiedergefunden. Also das heißt, dass die Bukowina um diese Zeit zum Königreich Rumänien gekommen ist. Sie hat dann bis Anfang der 30er Jahre in Rumänien gelebt, ist dann nach Amerika gegangen, hat dort gearbeitet, weil ihr Europa zu eng wurde. Sie war sehr freiheitsliebend und hat das Land der Freiheit aufgesucht. Ob sie die Freiheit dort gefunden hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie zu Ende der 1930er Jahre wieder zurück nach Czernowitz gegangen, weil ihre Mutter alt und krank war und sie unterstützen wollte. Dort hat sie dann der Zweite Weltkrieg überrascht mit all den Schrecklichkeiten. Sie war Jüdin, sie musste ins Ghetto, sie musste Zwangsarbeit leisten, sie hat Todesangst ausgestanden, aber sie hat auch Menschen gehabt, die geholfen haben, Lebensmittel in Versteck gebracht haben, die sie unterstützt haben. Deshalb haben ihre Mutter und sie diese schreckliche Zeit überlebt. Sie hat aber kein Vertrauen mehr in Europa gehabt und ist nach dem Zweiten Weltkrieg über Bukarest erneut in die USA gegangen, hat dort viele Jahre ganz normal als Sekretärin in einer Spedition gearbeitet, hat aber irgendwie wieder die Liebe zum Schreiben und zum Gedicht entdeckt und hat in Amerika das fortgesetzt, was sie eigentlich in Rumänien schon damals begonnen hat. Sie hat auch zu rumänischen Zeiten zwei schmale Gedichtbände veröffentlicht. Das hat sie wieder aufgenommen und hat ein paar Gedichte in Englisch geschrieben. Das hat ihr aber irgendwie nicht so behagt. Und ein paar Jahre später hat sie einen ebenfalls ganz berühmten Bukowiner, rumänisch-deutschen Dichter getroffen, mit dem sie auch damals schon befreundet war. Er hieß Paul Celan und ist also vielleicht der zweite der berühmten Dichter des 20. Jahrhunderts, der aus Rumänien kommt oder auch rumänischsprachig war. Und dieser Paul Celan hat sie in den 50er Jahren gefragt, ob sie nicht wieder Gedichte schreiben will. Und sie hat dann angefangen, erneut in Deutsch Gedichte zu schreiben, aber nicht mehr die Gedichte, die sie vor ihrem Auswandern nach Amerika geschrieben hat. Sie hat gesagt, dass der Reim im Gedicht ihr in den schrecklichen Jahren des Zweiten Weltkrieges zerbrochen sind. Sie kann nicht mehr reimen und hat dann eine vollkommen neue Form von Gedichten kreiert, die so vorher niemand hier so geschrieben hat und hat mit Worten gespielt. Sie stammt ja aus einem Land, wo sehr viele verschiedene Sprachen nebeneinander gesprochen wurden. Also Rumänisch, Deutsch, Jiddisch, Armenisch, Polnisch, Ukrainisch. Und da liegt es eigentlich fast in der Luft, dass man irgendetwas mit Worten macht. Gedichte schreibt, Erzählungen schreibt. Und sie hat das so angezogen, dass sie auch ein Leben lang Gedichte geschrieben hat. Nun war ein bisschen das Problem, dass sie zwar Gedichte geschrieben hat, aber diese Gedichte muss ja auch jemand veröffentlichen. Und das müssen ja auch Leute lesen. Und das ist damals gar nicht leicht gewesen in den 50er, 60er Jahren in der Bundesrepublik. Sie hat aber einen jungen Mann namens Helmut Braun kennengelernt, der ihre Gedichte so geschätzt hat, dass er sie in einem extra dafür gegründeten kleinen Verlag herausgebracht hat. Deswegen sind dann größere Verlage auf sie aufmerksam geworden und so ist sie die Frau geworden, die sie dann am Ende ihres Lebens war, nämlich eine bekannte Dichterin. Sie hat ein sehr interessantes Wortpaar benutzt in ihren Gedichten. Sie hat immer gesagt, sie hat kein Vaterland mehr. Ihr Vaterland war einmal Österreich-Ungarn, das ist 1918 untergegangen, dann hat sie in Rumänien gelebt, dann hat sie ganz kurz in der Sowjetunion gelebt, dann hat sie wieder in Rumänien gelebt und in der USA. Und deswegen sagt sie, sie hat kein Vaterland, aber sie hat ein Mutterland. Und das ist das Wort, das Gedicht, das Reden, das Schreiben hat sie ein Leben lang begleitet und so ist sie vielleicht auch ein bisschen das geworden, was sie dann am Ende war. Eine Frau ohne Vaterland, aber eine Frau mit Heimat, die sie im Dichten und in den Worten gefunden hat.
Was wurde ausgestellt?
Ist eine Fotoausstellung, die aus großformatigen Schwarz-Weiß-Fotos besteht, 30 x 40 cm. Diese Bilder illustrieren das Leben von Rose Ausländer, beginnend vom Tschernowitz der Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert, über ihr Leben in Rumänien in den 30er Jahren bis hin zu ihren Aufenthalten in den USA und später dann auch in der Bundesrepublik. Sie ist auch in der Bundesrepublik gestorben. Gleichzeitig haben wir aber zu diesen privaten Familienfotos, die wir von Helmut Braun bekommen haben, Bilder der Zeitgeschichte gesetzt, die uns genauso am Herzen liegen, damit man ein bisschen Vorstellung dazu bekommt, wie die damalige Zeit ausgesehen hat. Es sind Bilder auch von Naturschönheiten. Sie ist auch sehr gerne in die Berge gewandert, von ihrem Geburtshaus, von ihren Eltern, aber auch Aufnahmen aus dem Juli 1941 aus Jasch. Dort hat es ein schreckliches Pogrom gegen die Juden damals gegeben. Wir fanden, dass auch diese Bilder in die Ausstellung gehören, dass man vor diesen schlimmen Ereignissen nicht die Augen verschließen soll, die auch ihr Leben geprägt haben, sowie Aufnahmen auch von später, von ihren Reisen, von ihrem Leben in der Bundesrepublik. Und dazwischen haben wir bis auf zwei Ausnahmen ausschließlich Gedichte von ihr gesetzt, weil sie eigentlich auch sehr schön in diesen Gedichten ihr Leben selber beschrieben hat. Das können wir gar nicht besser machen.
Wie lange kann die Ausstellung besichtigt werden?
Die Ausstellung ist jetzt aufgebaut, hat auch sogar rumänische Übersetzungen der Gedichte dabei, sodass also auch nicht Deutschkundige sehr gern in die Ausstellung gehen können. Sie wird so lange zu sehen sein, wie die Stadtpfarrkirche in Hermannstadt offen hat, also auf jeden Fall bis Ende September, vielleicht auch noch in den Oktober hinein. Das hängt ein bisschen von der Zahl der Besucher ab, die dann noch kommen, ob es lohnt, die Kirche offen zu halten.
Funkmagazin.
Zu den beliebtesten Reisezielen in Rumänien gehört unbedingt Hermannstadt, das auf die Liste der schönsten und sichersten 10 Städte Europas aufgenommen wurde. Es gibt zahlreiche Gründe, um das vielseitige Hermannstadt mit seinen Attraktionen zu besuchen. Dazu gehören auch die evangelischen Kirchen in der Stadt, wie zum Beispiel die Stadtpfarrkirche. Die evangelische Stadtpfarrkirche ist mit ihrem 5-Knopfturm das markanteste und immer noch höchste Gebäude von Hermannstadt in Siebenbürgen. Ihr Turm ist ca. 73 Meter hoch bei einer Seitenlänge von 11 Metern. Er ist weithin aus jeder Auffahrtsrichtung auf die Stadt sichtbar. Zurzeit wird das beeindruckende gotische Baudenkmal der evangelischen Kirche renoviert, kann aber trotzdem besichtigt werden. Unsere Kollegin Christa Richter von Radio Bukarest sprach mit dem Hermannstädter Stadtpfarrer Kilian Dörr über den Stand der Renovierungsarbeiten.
Die siebenbürgische Stadt Hermannstadt stand vor kurzem auf einer Liste der beliebtesten und sichersten Reiseziele in Europa. Das wird einen Touristenstrom auslösen und viele Touristen, die Hermannstadt besichtigen, werden traurig sein, dass sie eines der beeindruckendsten Denkmäler, die gotische, schöne evangelische Kirche, nicht besuchen können. Denn diese wird zurzeit repariert. Herr Stadtpfarrer Kilian Dörr, Sie sind der Initiator und Sie verantworten dafür. Was geschieht mit der Kirche? Warum musste sie restauriert werden?
Zunächst einmal, die Touristen können sie auch jetzt schon besuchen. Wir haben seit Anfang des Jahres die Sakristei geöffnet und man kann durch die Sakristei in den Chorraum der Kirche gehen. Der ist schon fast fertig renoviert, restauriert. Da ist ein Bauzaun zum Rest der Kirche und man kann einen Blick auf die Baustelle sozusagen durch das Schlüsselloch werfen.
Super, das ist eine gute Idee.
Es sind auch viele Gäste, die das wahrnehmen. Wir haben regelmäßig dort die Komplett Freitagabend, das Abendgebet, jeden Freitag um 8 seit 25 Jahren. Und wir haben jetzt eine Ausstellung, die Vernissage einer Ausstellung gemacht über Rose Ausländer, die heißt Dennoch Rosen. Und zu der Lyrikerin Rose Ausländer. Eine sehr schöne Ausstellung, die jetzt bis Ende September zu sehen sein wird. Also ja. Die Kirche wird besucht und kann besichtigt werden und wir laden alle herzlich ein, das auch zu tun. Die Renovierung war trotzdem nötig, weil dieses der zweite Teil eines umfassenderen Projektes ist, bei dem die Kirche wieder zugänglich gemacht werden soll. Wir hatten ja akute Einsturzgefahr, zwei Gutachten, die das gemeldet haben und die Baupolizei, die drauf und dran war, die Kirche abzusperren, dass sie ganz geschlossen wird.
Da so haben wir, schlimm war es.
Ja, da haben wir in einem ersten Teil Dach und Gewölbe gesichert und fertig gemacht. Davon hat man unten nicht sehr viel gesehen, außer halt den neuen Dachziegeln. Die große Arbeit war aber jedoch die Statik, dass das Gebäude sicher steht. Und dieses musste fortgeführt werden. Das heißt, auch die Wände, die Fundamente und so weiter gesichert werden, dass also diese Erdbebensicherheit der Stadtpfarrkirche erhöht wird.
Ah, deshalb wurden auch die Bodenbeläge und alles aufgegraben. Wie war das? Das war was Interessantes.
Nein, deshalb werden die Wände durchbohrt und es wird eine statische Ertüchtigung dieser Wände gemacht. Wenn man dann drinnen arbeitete, war es auch klar, dass eine archäologische Entlastung erfolgen muss.
Hat es sowas nicht gegeben?
Nein, es hat es nicht gegeben. Aha. Und jetzt wurde die Kirche also archäologisch untersucht. Das heißt, wir hatten keine Fußboden mehr und haben dann eben begonnen, alle anderen Sachen, die innen zur Restaurierung nötig sind, auch zu tun. Das ist in dem Projekt bewilligt worden von den zuständigen Denkmalstellen und Ministerien, sodass die Elektroleitungen, die Heizung und so weiter neu gemacht wird. Die Glasfenster, die schönen Vitralien, die werden auch restauriert, verdoppelt und ertüchtigt.
Ja, es waren aber auch Überraschungen zwischendurch. Darauf wollte ich, sollen Sie auch eingehen.
Auf der Baustelle gibt es jeden Tag Überraschungen. Ja, rings um die Kirche war vom 13. bis zum 16. Jahrhundert der städtische Friedhof. Ja. In der Kirche wurden nur berühmte, besondere Persönlichkeiten beerdigt. Das sind aber Bischöfe, Senatoren, Bürgermeister, Pfarrer, alle möglichen wichtigen Persönlichkeiten der Stadt.
Ja, und da konnte man fündig werden.
Die ihre Epitaphien dort haben. Es ist unterhalb und in der Kirche eine ganze Gruftlandschaft gewesen, die bei einer der frühen Renovierungen 1850 komplett geleert wurden, diese Gruften. Die Grabsteine selber, die wichtigsten und schönsten, sind in der Ferula an der Wand angebracht worden und die Gebeine auf den neuen Friedhof transferiert und die Gruften zugeschüttet. Die hat man aber jetzt zum Teil dann wieder aufgegraben. Man hat die alte Tritthöhe gefunden in der Stadtpfarrkirche, die war also etwas niedriger. So ist man auch mit dem Fußboden jetzt wieder ein bisschen niedriger gegangen, 26 cm. So dass die Säulen wieder mit ihrem ganzen Sockel sichtbar sind. Das war vorher nicht der Fall.
Ja, an den Malereien und so hat man nicht mehr restauriert.
Bei diesen früheren großen Renovierungen wurde alles sehr gründlich abgekratzt, sodass es kaum Malereien gab, außer dem Rosenauer Fresko. Das wird gegen Ende unserer Maßnahmen dann gesäubert. Genauso wie die Orgel auch auseinandergenommen und geputzt und wieder repariert und zusammengebaut wird.
Herr Stadtpfarrer, das ist eine große Arbeit. Das wird Ihr Lebenswerk sein, wenn man es so nimmt nebeneinander. Sehr beeindruckend, dass das fertig ist. Und wann soll es endlich fertig sein?
Wir haben ins Auge gefasst, Pfingsten nächsten Jahres, dass wir dann größtenteils fertig sind und eine Wiederinbetriebnahme der Kirche dann ins Auge fassen.
Ja, die Hermannstädter Gläubigen werden sich freuen und werden es Ihnen zu danken wissen. Danke fürs Gespräch.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Am 16. Juni wurde das ungarische Nationalitätengesetz novelliert. Welche Änderungen dies in der Praxis mit sich bringt, darüber sprach unser Kollege Gábor Schultheis aus dem Studio 5 Kirchen mit der Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Ibolya Hock, Engländer.
Am 16. Juni fand eine Presseveranstaltung in der Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung über die Novellierung des Nationalitätengesetzes statt. Diese Veränderung hat wegen der Krise wahrscheinlich nicht so die Öffentlichkeit bekommen, wie es vielleicht hätte sein sollen. Aber was sind die wichtigsten Veränderungen jetzt im novellierten Nationalitätengesetz?
Ja, also eigentlich war die LDU der Gastgeber für diese Veranstaltung. Und alle Sprecher waren anwesend, der Nationalitäten bzw. Herr Ritter, unser Parlamentsabgeordneter, Herr Schultheis hat die Pressekonferenz gehalten. Ja, wie Sie sagen, es war tatsächlich so, dass nicht so große Öffentlichkeit jetzt oder Diskussionen in der Öffentlichkeit darüber gegeben hat, aber das hat nicht nur die Corona-Krise als Grund gehabt, sondern dass vorwiegend oder überwiegend in dem Nationalitätengesetz solche Änderungen vorgenommen werden mussten, die von der Regierungsbehörde initiiert wurde. Also damit die Institutionen, die deutschen Selbstverwaltungen, den gesetzlichen Regelungen angepasst werden. Also das sind eigentlich technische Änderungen. Was aber jetzt, also keine technische, aber eine sehr, sehr wichtige Änderung ist, und das wird unsere deutschen Selbstverwaltungen, die Träger von Institutionen sind, sehr stark treffen. Ob es positiv oder negativ, das muss eine jede deutsche Selbstverwaltung selber entscheiden. Denn bisher lautete das Gesetz so, dass die Immobilien einer Schule oder eines Kindergartens, die gehörten ja der Gemeinde. Und die Kindergärten, Schulen wurden von den deutschen Selbstverwaltungen in Trägerschaft übernommen, aber die Immobilien sind bei der Gemeinde geblieben. Die Gemeinde konnte eine Entscheidung bringen, dass sie auch das Gebäude, das Grundstück den deutschen Selbstverwaltungen überlässt, aber es war kein Muss. Und jetzt ist es ein Muss. Also in dem Moment, wo die deutschen Selbstverwaltungen, und es wird auch nachträglich gelten, die Institutionen tragen, sie werden auch die Immobilien in ihr Eigentum bekommen.
Ab wann?
Das wissen wir noch nicht, denn die Regelung für die Durchführung des Nationalitätengesetzes ist noch nicht da. Und diese Regelung wird dann die Daten bringen und, also Näheres weiß ich auch noch nicht. Da gibt es ja zu jedem Gesetz immer eine Durchführungsverordnung und die wird dann die Einzelheiten. Dann können wir nochmal sprechen, wenn das feststeht. Ja, das ist eine zum Teil sehr gute Regelung, zum Teil auch eine schwierige, denn es kann deutsche Selbstverwaltungen und auch bei den anderen Nationalitäten Selbstverwaltungen geben, für die das eine sehr, sehr harte Arbeit sein wird, beziehungsweise es hängt davon ab, in welchem Zustand die einzelnen Gebäude sind. Also es kann auch zum Teil problematisch werden. Wir hätten es gern gehabt, also die Deutschen, dass die Regelung so lautet, dass man die Immobilien in Eigentum übergeben muss, wenn die deutsche Selbstverwaltung das verlangt. Aber dieser zweite Teil des Satzes ist dann weggeblieben, weil in den Besprechungen mit den anderen Nationalitäten es dann letztendlich höchstwahrscheinlich für viele von den Nationalitäten oder für mehrere von den Nationalitäten diese Verpflichtung wichtig war. Also sie wollten unbedingt, dass es in Eigentum übergeben werden muss. Also das war sicherlich ein Konsens der 13 Nationalitäten und wir müssen das jetzt so akzeptieren. Es kann nur ein Nationalitätengesetz geben.
Aber das bedarf auch andere Verwaltungsarbeiten. Dann kann man sich dann von irgendwoher Hilfe holen.
Die lokalen Selbstverwaltungen sind nach wie vor dafür zuständig und verantwortlich. Und das ist für sie verpflichtend, dass sie zum Beispiel also in der Verwaltungstätigkeit mitmachen müssen. Sie müssen aber jedoch keine Gelder mehr dann für die Instandhaltung geben. Das wird eine Zusammenarbeit nach wie vor sein müssen. Ob die Gemeinde das Schulgebäude, das Gebäude des Kindergartens als ein Gebäude des Dorfes oder der Gemeinde betrachtet oder nicht und inwiefern sie dann mit der Finanzierung oder bei der Finanzierung von Bauarbeiten mithilft. Aber es muss, wenn es ein Gesetz ist, denke ich, muss dann auch von Regierungsseite halt Möglichkeiten für eine Bewerbung geben oder verstärkte Möglichkeiten. Denn auch jetzt bekommen von der Regierung, die deutschen Selbstverwaltungen, überhaupt die Nationalitäten-Selbstverwaltungen, die in lokaler Trägerschaft Institutionen haben, eine Möglichkeit. Jedes Jahr bekommen alle eine gewisse Summe, die muss aber sicherlich erhöht werden.
Das trägt auch zu der Bildungsautonomie bei, in dieser ja. Form. Es ist zwar genau. mehr Arbeit verbunden, genau. aber...
Und das war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen diesen Selbstverwaltungen ein bisschen unter die Arme greifen, denn sie müssen irgendwo ihre Probleme abladen können. Auch wenn wir nicht direkt helfen können oder nicht befugt sind, direkt zu helfen, aber wir müssen über die Probleme wissen, die dann weitergeleitet werden müssen. Was vielleicht noch in dem Nationalitätengesetz jetzt zwar nicht unbedingt für die deutsche Nationalität, aber für die anderen wichtig sein kann, das ist die Möglichkeit, dass man auch im Kindergartenbereich den ergänzenden Nationalitätenunterricht einführen kann, den es bis jetzt als Möglichkeit in Schulen gegeben hat. Es handelt sich dabei um die Möglichkeit, wenn eine Gemeinde nicht so viele Kinder hat, die den Nationalitätenunterricht zum Beispiel verlangen, dann können mehrere Gemeinden zusammen das tun, beziehungsweise wenn sich keiner findet in dem Komitat, dann muss die zuständige Landesselbstverwaltung diesen Nationalitätenunterricht organisieren. Und das gilt jetzt auch für die Kindergärten. Das sind nicht die großen Nationalitäten, die eigene Schulen haben können, sondern zum Beispiel die griechische Nationalität oder eben die Armenier. Also diejenigen, die nur wenige Angehörige haben und die auch zerstreut im ganzen Land aufzufinden sind. Also für den Kindergartenbereich gibt es jetzt auch diese Möglichkeit und darüber haben sich die Kleineren doch gefreut.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die Kinder dürfen ab diesem Sommermonat in die Kindergärten zurückkehren. Für die Eltern eine Erleichterung, aber zugleich auch Stress, für die Bildungseinrichtungen eine große Herausforderung. Wie soll das funktionieren? Ist es sicher? Daniel Spataru von Radio Temeswar besuchte den Kindergarten mit deutschsprachigem Unterricht Kinderwelt.
Darum liebe ich alles, was so rot ist, bei meinem Schatz und Reiter.
Die Kinder dürfen in die Kindergärten zurück, für die Eltern eine Erleichterung, aber zugleich auch ein Stress. Wie soll das funktionieren? Ist das sicher? Für die Bildungseinrichtungen eine große Herausforderung. Privateinrichtungen sind die ersten, die nach 3 Monaten, in denen sie geschlossen wurden, ihre Arbeit wieder aufgenommen haben. Dutzende Kinder sind zum Bildungsprogramm zurückgekehrt, nachdem im Not- und Warnzustand die privaten Einheiten mit den kleinen Online-Programmen durchgeführt hatten, haben sie sich nun mit einigen Änderungen auf das klassische Programm vorbereitet. Eine der ersten Einrichtungen in Temeswar, die die Kleinen empfangen haben, war der Kindergarten mit Unterricht in deutscher Sprache Kinderwelt. Die Vorbereitungen begannen lange vor der Wiedereröffnung und das lag daran, dass viele Änderungen erforderlich waren, damit alle Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus strikt eingehalten werden. Die Geschäftsführerin Geraldine Buller-Zipple empfiehlt, dass Eltern nur den Eingangsbereich betreten. Daher sollten Eltern auch für das Bringen und Abholen ihrer Kinder mehr Zeit einplanen.
Wir haben uns alle gefreut, dass wir endlich wieder loslegen können. Die Vorbereitungen waren mühsam, weil die Richtlinien nicht klar definiert waren. Es hieß heute so, morgen so. Naja, auf jeden Fall versuchen wir, diese 4,5 Quadratmeter pro Kind in den jeweiligen Gruppen einzuhalten. Wir haben zum Glück große Gruppen und können dann 8 bis 10 Kinder in dieser Gruppe aufnehmen. Nur haben wir ja mit Sommerkindergarten angefangen und mit Aktivitäten im Freien, sodass wir uns auch sehr viel hier im Hof bewegen können. Wie Sie heute auch sehen konnten, wir haben heute Indianertag. In den nächsten Tagen folgt noch ein Prinzessinnentag und Rittertage. Also viele Aktivitäten im Freien sind auf jeden Fall anberaumt in den nächsten Wochen. So dass wir im Moment wirklich nicht das Problem haben der Abstandhaltung. Wir essen draußen, frühstücken und die Kinder bekommen auch das Mittagessen serviert. Heute gibt es Indianermenü natürlich, Würstchen, gegrillte Würstchen und mit Sauerkraut und das werden sie bestimmt mögen. Ansonsten versuchen wir es so schrittweise wieder anzugehen, weil die Zeit war nicht leicht zu überbrücken, diese 3 Monate Pause. Die Kinder sind aber wirklich überglücklich, hier zu sein. Sie haben auch relativ schnell und leicht akzeptiert, dass die Erzieher in der Gruppe nur mit Maske die Aktivitäten führen können. Und ich glaube, da haben wir uns zu viele Gedanken gemacht. Kinder sind sehr flexibel, Kinder passen sich schnell an und sind froh, wieder mit den anderen in der Gruppe zusammen zu sein, spielen zu dürfen und nicht mehr nur alleine oder per Zoom von zu Hause aus Aktivitäten durchzuführen.
Das wollte ich auch fragen. Was hat diese Isolierung für die Kinder bedeutet?
Ja, es hat natürlich für die Kinder bedeutet, dass sie mit einer völlig neuen Situation zurechtkommen mussten, dass sie nur zu Hause, wer einen Hof hatte, der war natürlich privilegiert. Alle anderen Kinder mussten in den Blockwohnungen sitzen und gucken, wie sie diese Zeit verbringen. Viel natürlich Aktivitäten mit den Eltern zu Hause. Und wir haben versucht, zweimal die Woche über Zoom mit den Kindern in Kontakt zu treten. Mit den größeren 4- bis 6-Jährigen war das einfacher. Mit den kleineren 2- bis 3-Jährigen ist das fast gar nicht umsetzbar. Also das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es hat gut geklappt. Wir haben natürlich auch noch das Glück, dass wir, dadurch, dass wir Deutsch als Zweitsprache hier eingeführt haben, seit letztem Jahr arbeiten wir mit der KIKUS-Methode und es gibt auch ein neues Programm KIKUS Interaktiv. Seit 2020 April wurde das eingeführt und über unsere Zoom-Meetings mit den Kindern haben wir dann auch interaktiv versucht, die deutsche Sprache zu üben und spielerisch da weiterzukommen. Also das hat auch soweit ganz gut funktioniert.
Wie haben die Eltern reagiert?
Die Eltern haben eigentlich den Umständen entsprechend reagiert, sagen wir es mal so. Erst natürlich ein bisschen traurig, dass sich diese Blockade so verlängert und wir nicht im Kindergarten uns wiedersehen durften, so lange Zeit. Aber in dem Moment, wo wir angemeldet haben, dass es wieder losgeht, bin ich wirklich froh, dass die meisten auch zugesagt haben und auch bis August inklusive unseren Sommerkindergarten besuchen werden und ihre Kinder weiterhin zu uns bringen. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und wenn das Wetter so gut ist wie heute, dann haben wir echt Glück und können weitere Aktivitäten im Freien mit den Kindern organisieren.
Eine der Regeln erfordert Distanzierung und dafür wurden die Plätze neu eingerichtet, so dass der Abstand zwischen den Kleinen maximalisiert wird. Die Erzieherinnen sagen, die Kleinen hätten sich sofort angepasst.
Der Anfang war ein bisschen kompliziert, aber die Kinder hatten Verständnis, die Eltern hatten ihnen schon zu Hause alles erklärt und sie haben ganz schön und gut mitgemacht. Sie wissen, um was es geht, sie kommen schön morgens, wir nehmen ihnen das Fieber, dann und wir immer Hände waschen und sie freuen sich, dass wir beisammen sind und schön spielen können.
Alles begann mit einer gründlichen Reinigung und Desinfektion aller Räume. Danach wurden die Ein- und Ausgangsbereiche getrennt. Der Komfort und die Bildung der Kinder sei Priorität. So wurden neue Spiele angepasst, wodurch die Kinder die Hygieneregeln lernen.
Wir haben die meisten Aktivitäten draußen im Freien. Ob es Tanz, egal welche Spiele. Es gibt so viele Spiele im Freien. Die meisten Aktivitäten, wie gesagt, sind im Freien draußen, in der freien Luft. Also ist es nicht so schwierig. Wir haben uns angepasst. Natürlich bin ich froh, ich kann es kaum erwarten. Zu Hause rumsitzen und dann die Kinder, die fehlen, besonders wenn du Mutter bist, fehlen dir die Kinder.
Die Kinder freuen sich auf die Wiederbegegnung mit den Freunden und wenn es um Spiele im Freien geht, ist der Spaß umso größer.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Liebe Zuhörer, das war schon das Funkmagazin für den Monat Juli. Beiträge aus Temeswar, Neumarkt, Bukarest und Fünfkirchen bot Ihnen die Gemeinschaftssendung der deutschsprachigen Redaktionen im Medienverein Funkforum auch diesmal. Das Funkmagazin meldet sich in einem Monat wieder, dann erwarten wir Sie wieder mit aktuellen Monatsbeiträgen. Durch das Programm führte Sie diesmal Melitta Hengl aus dem Studio Fünfkirchen. Bleiben Sie gesund und auch weiterhin unseren Sendungen treu. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.